Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EvoVotion. Zweiter Teil heute. Soll ich mir ein Elektroauto kaufen oder doch lieber wieder einen Verbrenner? Wir gehen dieser Frage nach.
EvoVotion, der E-Mobility Podcast. EvoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jérôme Brunel, außerdem mit dabei Christian Miesner. Grüß dich, Christian.
Hallo, servus.
Auch genannt Miesi. Und der Miesi und ich, wir haben ja schon in der letzten Woche darüber gesprochen, ob es jetzt sinnvoll ist, sich ein E-Auto anzuschaffen oder doch lieber wieder einen Verbrenner. Und vor dieser Frage stehen ja gerade ganz viele, weil einerseits gibt es ja Förderungen, auf der anderen Seite sind die Kraftstoffpreise ordentlich nach oben geknallt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich habe 2,50 € an der Tankstelle gesehen. By the way, an der Jet-Tankstelle, die ja eher eine günstigere Tankstelle ist, so habe ich es zumindest in Erinnerung, 2,50 € für einen Liter Diesel, das ist schon heftig. Und da kommen natürlich viele ins Grübeln und sagen sich, ja, soll ich dann vielleicht doch lieber ein Elektroauto anschaffen, aber es macht mir doch ein bisschen Angst und wir wollen versuchen, ein bisschen Entscheidungshilfe zu geben, ohne zu sagen, kauft euch jetzt dies oder jenes, sondern euch einfach unsere Erfahrung weiterzugeben und einfach mal zu gucken, wie ist das mit den Vor- und wie ist das mit den Nachteilen der jeweiligen Autos? Und wir haben ja schon einiges besprochen letztes Mal. Wir wollen an diesem Punkt weitermachen. Wir wollen jetzt erstmal über die Anschaffungskosten sprechen von E-Autos oder von Verbrennern. Und die Kaufpreise mal ein bisschen anschauen und gucken, ob denn dieses Vorurteil, ich nenne es jetzt mal Vorurteil, immer noch gilt, dass Elektroautos viel, viel teurer sind als Benzin- oder Dieselautos. Es gibt auf der einen Seite Förderung, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, über die Förderung, kann man gerne nachhören, kurz nachdem die dann veröffentlicht worden sind. Da kann man bis zu 6.000 € abgreifen, nenne ich es mal. Gibt allerdings einige Voraussetzungen, man darf nicht zu viel verdienen, man braucht 2 Kinder im Haushalt, damit man diese 6.000 bekommt. Das macht natürlich das Auto günstiger, als es ist, ne? Preis geht runter. Aber wir schauen mal. Bisher war ja tatsächlich das Problem, dass die Anschaffungskosten von einem Elektroauto tatsächlich teurer bzw. deutlich teurer waren. Trotzdem habe ich schon damals gesagt, kauft euch trotzdem ein Elektroauto, weil es ist mittel- und langfristig trotzdem günstiger. Ich habe mir ja ein Tesla Model S hingestellt. Das war eine Anschaffung tatsächlich sehr teuer, aber im Unterhalt und bei den Energiekosten deutlich günstiger als ein Verbrenner. Und das Problem ist meiner Meinung nach, dass die Leute immer nur auf die Anschaffungskosten gucken und aber nicht auf die Gesamtkosten eines Autos, nämlich vom ersten bis zum letzten Kilometer, beziehungsweise von der Produktion bis zur Verschrottung. Siehst du das auch so?
Ja, ich glaube, das ist fast unbestreitbar inzwischen, dass das langfristig günstiger ist. Also ich habe vor vielen Jahren schon, lass es 3 sein oder sowas, hat die Polizei in New York und vielleicht sogar alle New Yorker Behörden beschlossen, oder es war dann so die Direktive, wir kaufen nur noch elektrisch, weil die können nämlich Excel und die haben dann einfach ausgerechnet, das ist einfach billiger, ein Elektroauto zu haben. Und solchen Leuten kann man eventuell trauen, wenn einem das einfach so wichtig ist. Wenn man sagt, ich will das wissen auf Heller und Pfennig, lohnt sich das, dann musst du dich vielleicht an solchen Leuten orientieren, deren Job darin ist, den ganzen Tag Excel zu schubsen und unten auszurechnen, lohnt sich das oder lohnt sich's nicht. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass viele dann doch einen Bauch kaufen und zwar glauben, gerade mal ausgerechnet zu haben. Und das ist so meine Erfahrung mit Leuten, die so, ich habe dann das und das gekauft. Der war gerade voll günstig, weil sie halt irgendwie einen Rabatt bekommen haben. Aber irgendwie so dieses ganze Paket anzuschauen, ist natürlich auch irre schwierig. Also da ist der auch hochkomplex.
Wir müssen gar nicht nach New York gucken. Wir können auch nach Horb gucken. Also die Polizei hier in Horb ist elektrisch unterwegs. Also die Polizei Baden-Württemberg fährt mit, ich glaube, das sind Audis, mit denen sie rumfahren. Mhm. Und sie haben eigene Ladesäulen vor der Polizeistation, an denen sie die Autos laden. Also auch die Polizei hier in Baden-Württemberg ist da ganz vorne dran. Und so wie du gesagt hast, die müssen ja rechnen. Ja, also die müssen rechnen, die Polizei. Und offensichtlich finden sie das auch günstiger. By the way, ich finde auch Elektroautos sind auch deutlich besser geeignet für die Polizei als für jeder Verbrennerauto. Weil ich sitze ja viel in diesem Auto als Polizist. Manchmal muss ich an irgendeiner Ecke stehen an der Autobahn und gucken, was da vor sich geht. Also ich bin in einem stehenden Fahrzeug. Ich habe trotzdem meine Heizung, ohne dass ich den Wagen laufen lassen muss.
Und oder Klima.
Oder habe trotzdem meine Klimaanlage im Sommer. Wenn ich jemanden verfolgen muss, ein Elektroauto ist halt dann doch deutlich spritziger, nenne ich es mal, als jeder Benziner. Und insofern sind die eigentlich super geeignet. Also, aber es ist natürlich so, wenn ich mir heute noch ein Elektroauto kaufe, ist es meistens manchmal nur etwas teurer als ein Diesel oder ein Benziner. Aber man muss auch sagen, das gleicht sich immer mehr an und zwar auch ohne die Fördermaßnahmen. Ja. Also manchmal sind die Unterschiede vielleicht ein Tausender bei Neuwagen, manchmal ja, sind gar keine Unterschiede mehr, manchmal sind Unterschiede auch wieder ein bisschen größer, je nach Hersteller. Aber das kann eigentlich nicht mehr das Argument gegen ein Elektroauto sein. Und wenn man sowieso keine Neuwagen kauft, das ist sowieso nicht zu empfehlen, da macht man furchtbar viel Geld kaputt. Wenn man sich also einen Gebrauchtwagen kauft, der Gebrauchtwagenmarkt, was Elektroautos betrifft, ist ziemlich groß geworden. Und das waren bis vor nicht allzu langer Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, ziemliche Ladenhüter dieser Elektroautos, weil natürlich viele das Problem haben und sagen, ja, aber die Batterie, die geht doch dann kaputt und das Auto brennt ja und überhaupt und was wir so alles so hören. Das hat sich jetzt schlagartig geändert, nachdem tatsächlich die Benzinpreise und die Dieselpreise so dermaßen hochgeknallt sind, dass die Leute jetzt dann sagen, na gut, also jetzt gucke ich es mir doch mal an, weil vielleicht ist es ja wirklich günstiger und vielleicht ich habe keine Lust mehr, so viel Geld auszugeben an der Tankstelle für dieses stinkende Zeug. Und es ist tatsächlich so, dass der Gebrauchtwarenmarkt jetzt anzieht, was natürlich auch wieder zur Folge haben dürfte. Ich habe es mir jetzt nicht explizit angeschaut, dass die Preise wieder ein bisschen gestiegen sind am Gebrauchtwagenmarkt. Aber du kriegst inzwischen also für, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Euro ein gutes Elektroauto und gebrauchtes. Und wenn ich sage gutes Elektroauto, meine ich das auch, dass das gute Elektroautos sind mit einer guten Reichweite, mit guten Fahreigenschaften, mit ausgereiften Fahrzeugen. Das ist nicht die Zoe, die 120 Kilometer maximal schafft oder der Smart Fortwo, der 100 bis 120 Kilometer schafft, sondern das sind richtig ausgewachsene Autos, ob das jetzt gebrauchte Tesla sind, ob das gebrauchte VW ID3 sind, ob das, also das sind richtige Autos, die auch richtig gut fahren können und die auch Spaß machen.
Ja, ich glaube auch, wenn man gerade auf dem Markt ist für ein neues Auto, dann sollte man das wirklich, wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen und auch sich vielleicht mal einen Bleistift holen und ein Stück Papier und so ein paar Zahlen aufschreiben und auch mal ein bisschen rumstochern auf den üblichen Portalen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Die Bedürfnisse sind ja auch extrem unterschiedlich. Also was brauchst du für ein Auto? Und vielleicht muss man sich dann auch mal, also Emotionen auf der einen Seite, was brauche ich, um damit ich Spaß habe? Und vielleicht auf der anderen Seite, was brauche ich für die Realität, für meinen Alltag? Und dann, wenn man die Offenheit hat, sich mal elektrisch umzugucken, ich bin mir relativ sicher, dass es für die meisten Einsatzzwecke eigentlich das genau richtige Fahrzeug gibt, ob neu oder gebraucht, da bin ich mir relativ sicher. Man muss halt auch den Mut haben, ja, über den Tellerrand zu gucken.
Natürlich sind auch gebrauchte Elektroautos oftmals ein bisschen teurer als Autos, die ähnliche gute Fahreigenschaften haben als Verbrenner. Natürlich sind die ein bisschen teurer. Nicht immer, aber meistens, denke ich. Aber auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt zu den Gesamtkosten, habe ich dann halt einfach geringere Gesamtkosten. Ja, also es ist dann einfach so, das, was wir ja letzte Folge schon besprochen haben, dass ich geringere Wartungskosten habe, dass ich keine Steuern bezahlen muss 10 Jahre lang. Gut, wenn es ein Gebrauchter ist, dann ist es entsprechend weniger. Ja, also wenn das Auto schon 3 Jahre alt ist, dann habe ich halt 7 Jahre Steuerbefreiung. Aber ich habe Steuerbefreiung und selbst wenn es nicht mehr befreit ist, dann dürften die Preise für die Steuer nicht besonders hoch sein, weil es sind ja Elektroautos. Das habe ich also auch nicht. Was oftmals ein bisschen höher ist, muss man auch sagen, ist die Versicherung. Ne? Weil einfach diese Autos so dermaßen stark sind, dass sie auch öfter in Unfälle verwickelt sind. Das ist durchaus auch ein Nachteil von Elektroautos, weil auch, das muss man auch sagen, zumindest bei Tesla, die Reparaturkosten nicht niedrig sind. Bei Model S, Model X wurde ja Aluminium verwendet und das ist halt nicht billig in der Reparatur, muss man auch dazu sagen. Aber insgesamt sind die Betriebskosten für ein Elektroauto ja deutlich geringer. Und selbst dann, wenn ich an den öffentlichen laden muss, sind die Betriebskosten niedriger. Und zwar nicht erst seit den hohen Preisen an der Tankstelle für den Kraftstoff, sondern schon vorher deutlich geringer. Und wenn man dann aber noch als Krönchen obendrauf eine eigene Solaranlage hat oder zu Hause laden kann, weil man sich da eine Wallbox eingebaut hat, die man natürlich auch kaufen muss, kostet ja auch Geld. Aber wenn man das zu Hause hat, dann spart man ja noch mehr. Also wenn ich den Strom direkt vom Dach ernten kann, also dann habe ich ja Betriebskosten, die sind ja dann 10 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich dann, sagen wir mal, 20 Kilowattstunden, was schon ziemlich viel ist für ein Elektroauto, brauche auf 100 Kilometer, dann habe ich Betriebskosten von 2 Euro. Ich habe persönlich, wenn ich mit dem Model Y fahre, ich lade meinen Model Y gerne bei Kaufland oder Aldi, weil da kriege ich den Strom für 29 Cent. Mhm. Und dann habe ich Betriebskosten, die liegen so zwischen 5 und 6 Euro auf 100 Kilometer. Eher nahe Richtung 5 als Richtung 6, also etwas mehr als 5 Euro. Und damit habe ich halbe Kosten wie bei einem Diesel oder Benziner. Mindestens halbe Kosten und spare dann also jede 100 Kilometer 5, 6, 7 Euro einfach nur an Energiekosten ein. Dazu kommen dann eben, wie gesagt, die ganzen Kosten, die man drumherum hat. Also Steuern fallen weg. Dann kriegt man ja sogar noch Geld. Mir kommt gerade nicht der Name ins Hirn. Das
THC.
THC nicht. Nee, THC nicht. Das ist das, was du rauchst.
Davon kenne ich mich nicht aus.
Ja, ja. Auf jeden Fall kriegt man dann Geld. Man muss sich nur anmelden. Man muss sein Kennzeichen angeben. Man muss sagen, was für ein Auto man hat. Und dann kriegt man jedes Jahr mal 70 Euro, mal 120 Euro, kriegt man einfach Geld aufs Konto überwiesen. Automatisch jedes Jahr kriegt man Geld, weil man eben CO2-frei fährt und das einem vergütet wird, weil andere Firmen das wieder aufkaufen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Folge. Also man kriegt sogar Geld. Das heißt also, die Betriebskosten insgesamt sind deutlich geringer. Es gibt weniger Reparaturen. Man muss aber auch sagen, wenn es Reparaturen gibt, sind die oft teurer als bei einem Verbrenner. Muss man auch ehrlich sagen. Also ich habe zwar schon auch Geld ausgegeben. Da ging es um das Fahrwerk meines Tesla. Habe ich glaube auch schon mal erzählt. 6.000 Euro und es kommen jetzt nochmal rund 1.000 Euro dazu.
Bei einem Auto, das fast 10 Jahre alt ist.
Ja, ja. Und die ersten Bremsen habe ich
ausgetauscht. Mach das mal einem BMW, der so viel Geld gekostet hat. Du hast ja ein Luxusfahrzeug. Ja. Also das muss man auch immer, das ist ja nicht irgendwie ein Polo gewesen oder sowas. Also Polo-Klasse.
Nee,
ja?
Tesla Model S. Und die Bremsen haben tatsächlich 276.000 Kilometer gehalten. Da musste ich sie austauschen. Und hallo, versuch mal beim BMW mit Verbrennungsmotor die ersten Bremsscheiben und die ersten Bremsklötze bis zu 270.000 Kilometer zu fahren. Den findest du nicht. Nee. Ja, logischerweise, weil wir halt rekuperieren können. Und das ist halt der große Vorteil bei einem Elektroauto.
Ich habe noch einen Pro-Tipp zum Thema Betriebskosten. Also ja, ernsthaft. Damit.
Okay.
Charge mach mir so lange
Charge-Price.app.
Bitte was? Charge-Price.app.
Okay.
Versucht, die ganzen Ladesäulenpreise in ganz Europa zu dokumentieren, und zwar je nach welche Anbieter du hast, weil wir steigen hier ganz tief in die größte dunkle Seite der Elektromobilität. Wenn du öffentlich und unterwegs lädst, das ist ein Tarifdschungel, das ist geht auf keine Kuhhaut mehr. Also das ist so dämlich, das ist wirklich eine Downside. Aber chargeprice.app gibt dir wirklich, du sagst, welche Anbieter du hast, du kriegst den Preis, kannst den Preis sofort sehen. Und wenn du öffentlich laden musst und dann auch viel unterwegs bist, wenn du dich auskennst und daheim bist und immer wieder die gleiche Ladesäule ist, nimmst du die gleiche Ladesäule, so wie du früher die gleiche Tankstelle genommen hast. Aber wenn du so wie wir in ganz Europa unterwegs bist, schaust halt nach, wo ist was, was kostet es? Und der Unterschied ist halt, also ich zahle in Österreich mal nur 19 Cent und ich zahle in Deutschland halt mal 69 Cent. Und das kann ich halt vorher sehen. Und das senkt deine Betriebskosten enorm.
Okay, ich nehme es jetzt mal zur Kenntnis, kommentiere es nicht, weil...
Als Tesla-Lader?
Weil, naja, pass auf. Also natürlich, auf der einen, also mit meinem Model S lade ich im Grunde ausschließlich an den Superchargern. Erstens mal, weil einer direkt bei mir ums Eck ist.
Klar.
Sprich, beziehungsweise bei mir bei der Arbeit. Also ich mache da sowieso meine Mittagspause, wenn ich Mittagspause habe. Und ich kriege meinen Strom ja von Tesla komplett umsonst. Ne? Das war ja damals im Kaufpreis
inbegriffen. Hast du damals schon mitgekauft?
Habe ich damals mitgekauft, so. Und natürlich nutze ich das aus, klar. Das heißt, ich muss normalerweise nicht an öffentliche Ladesäulen. Ganz anders ist es bei meinem Model Y. Das ist ein Firmenfahrzeug von unserer Firma. Und den fährt vor allem meine Frau. Aber ich fahre den auch am Wochenende oftmals. Da müssen wir ganz normal wie jeder andere auch laden. Und natürlich nutzen wir da auch die Tesla-Ladesäulen. Zum Beispiel meine Stammladesäule, also in Sulzföhringen, bei der ich sowieso immer lade, aber nachts haben die Tarife, da geht der Preis runter bis auf 24 Cent. So, nice. Also wenn ich nachts unterwegs sein sollte, so diese Woche war ich mal nachts unterwegs, dann lade ich mir das Auto da voll für 24 Cent pro Kilowattstunde. Das ist günstig, also super günstig. Das ist
günstig.
Ja, also so, jetzt ist es aber natürlich so, dass man ja nicht immer am Supercharger am günstigsten lädt. Oftmals ist es der Fall, aber nicht immer. Und man vielleicht auch im Ausland ist unterwegs oder so. Und da ist es bei mir so, dass ich zwei Ladekarten habe und mehr nicht. Was heißt ja immer, ja, man hat hunderte Ladekarten und was weiß ich. Ich habe genau zwei. Und mit diesen zwei komme ich eigentlich fast überall durch. Und das ist einmal die ENBW. Mhm. Die nutze ich fast gar nicht. Aber ich weiß, wenn irgendwo eine Ladesäule ist, meistens funktioniert die ENBW. Fast immer. Nicht die günstigste unbedingt, aber sie funktioniert immer. Und früher war die ja über den ADAC und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber ich habe keine monatlichen Kosten oder irgendwas. Ich habe einfach die Karte und wenn ich sie brauche, hebe ich sie dran. Übrigens, heute habe ich sie mal wieder drangehauen. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, weil wir waren ja an der Klinik, meine Frau und ich. Und da gab es Ladesäulen. Und die haben halt nicht mit der anderen, die ich auch habe, funktioniert. Aber mit der ENBW hat sie funktioniert. Und so konnten wir da das auch nutzen, um günstig zu parken. Weil da musste man nämlich nicht ins Parkhaus fahren. Das ist nämlich übrigens auch so ein kleiner Nebeneffekt. Wenn ich in Stuttgart in die Innenstadt muss, dann parke ich an der Ladesäule. Und lade natürlich gleichzeitig mein Auto auf. Aber ich parke umsonst. Und die Ladekosten sind geringer als die Parkkosten. Also da spart man auch wieder. Ja. Und die zweite Karte, die ich habe, hast du eine Idee, was das sein könnte?
Ich würde Ionity haben.
Du hast Ionity?
Nee, ich kann nicht, aber ja.
Ja, ich habe keine Ionity, das wäre vielleicht auch die dritte, sondern ich habe EWE Go.
Okay.
Weil EWE Go kriegst du auch überall Strom, also so gut wie überall, so wie von der ENBW. Meistens aber ein bisschen günstiger als die ENBW, deshalb nehme ich eher die EWE Go. Und vor jedem McDonald's fast inzwischen gibt es eine Schnellladesäule von EWE Go. Und genau, dann kann man, wenn man möchte, da auch was essen. wenn man möchte, auf jeden Fall weiß man, ah, da hinten ist ein McDonald's, da gibt es bestimmt auch Strom. Und zack, hast du da mindestens eine Ladesäule von EWE. Sogar hier in Horb haben wir eine vor dem McDonald's, eine EWE Go. Die zwei Ladekarten habe ich. Und ich muss sagen, ich bin ja schon kreuz und quer durch Europa gefahren. Ich bin immer mit einem der drei Möglichkeiten, Tesla, EWE Go oder ENBW, überall durchgekommen, ohne jedes Problem. Natürlich kann man gucken, ist an der Ladesäule jetzt die Ladekarte vielleicht günstiger, aber also wegen den 3, 4, 5 Cent.
Ja, aber Moment mal, wir wollen hier auch die Leute abholen, die jetzt auch in die Tank-App geguckt haben und geguckt haben, wo es 3 Cent billiger war.
Ja, ja, natürlich.
Und die kannst, dieses Spiel kannst du auch betreiben.
Natürlich. Ja, natürlich, klar. Aber, nee, aber das heißt ja immer, ja, du brauchst hunderte von Ladekarten.
Nee, brauchst du nicht.
Halte ich für Quatsch. Also zwei.
Also ich habe hunderte, weil ich habe da Spaß dran.
Ja.
Nein, nee, bei mir ist natürlich
ja auch, du bist ja auch ständig durch Europa unterwegs.
Ja, und
das ist ja dein Beruf sozusagen.
Ich bin ja auch ein extrem langsam Lader. Mhm. Also wie eben, unser Fahrzeug kann nicht schnell laden. Also das kann ich auch niemandem empfehlen. Nicht nachmachen. Ja? Und deswegen lohnt es sich für uns in lustigen Arrondissements in Frankreich die Karte dafür zu haben. Ja. Because we can. Ja?
Absolut. Was man halt nicht tun sollte, und das ist halt auch etwas, was mich sehr oft ärgert, wenn ich Fernsehberichte sehe oder Spiegel TV oder was weiß ich. Da gehen dann Redakteure hin, setzen sich in ein Auto ohne jede Ladekarte, fahren dann über die Autobahn, weil man da natürlich am schnellsten vorankommt, und fahren dann an der Raststätte runter, gehen an die Ladesäule und ärgern sich dann, dass sie keinen Strom bekommen. Beziehungsweise dann Strom bekommen mittlerweile über ihre Kreditkarte zum Beispiel und sich dann wundern, warum die Kilowattstunde dann 70, 80 oder noch mehr Cent kostet. Mhm. Und beschweren sich dann darüber. Natürlich kann man sich darüber beschweren, dass es unterschiedliche Preise an der gleichen Ladesäule gibt. Gar keine Frage. Und das ist ein Ärgernis. Ja, das ist ein Ärgernis, dass du nicht hingehen kannst und sagen kannst, ich habe jetzt null Vertrag mit denen, möchte aber trotzdem günstigen Strom. Im Moment ist die Situation, ich habe null Vertrag mit denen, ich krieg Strom, aber der ist halt viel, viel teurer als das, was ich bekommen würde, wenn ich einen Vertrag habe. Ich meine, an den normalen Tankstellen für Verbrenner gehst du ja auch nicht hin und sagst, hier, ich habe keinen Vertrag jetzt bei Aral, deswegen kriege ich die den Liter nicht für, was weiß ich, 2,20 Euro, sondern für 2,70 Euro, weil ich ja keinen Vertrag mit denen hat. Das würde niemand akzeptieren. Bei der Elektromobilität ist es aber so. Ja, das muss man sagen, das ist auch ein riesengroßes Ärgernis. Du musst dich aber nicht drüber ärgern, weil es reichen 2, 3, vielleicht 4 Verträge, die machst du halt einmal. Einmal mit, zum Beispiel der ENBW, zum Beispiel mit EWE Go, zum Beispiel mit Tesla. Und dann hast du im Grunde alle Ladesäulen, die es irgendwo gibt, zu einem bezahlbaren Preis. Natürlich gibt es da auch ein Roaming. Also wenn ich an der ENBW-Ladesäule lade, dann ist es günstiger, als wenn ich mit der ENBW-Karte an einer anderen Ladesäule lade, dann ist es ein bisschen teurer. Das ist aber nachvollziehbar, weil natürlich die ENBW Kosten hat für die andere Ladesäule. Okay, kann man nachvollziehen. Aber es reichen diese 3 oder 4 Verträge und dann bist du safe. Dann kannst du wirklich an jeder Ladesäule, oder fast jeder Ladesäule, an 95, 96% der Ladesäulen laden für einen akzeptablen Preis, auch an der Autobahn. Und dann nimmst du vielleicht noch Ionity dazu, durchaus eine gute Idee, weil die auch große Ladeparks haben überall in Europa.
Und gerade wenn du jetzt viel Strecke fahren würdest, dann bist du aber hoffentlich eh eine Person, die längst drüber nachgedacht hat, über dieses ganze Thema, dann würdest du wahrscheinlich noch Ionity nehmen, dann nimmst du diesen Vertrag, also dann ist es plötzlich ein echter Vertrag, du musst jeden Monat auch irgendwie 12, 15, 14, 15 Euro zahlen, aber dann zahlst du plötzlich 39 Cent pro Kilowattstunde an der Autobahn, da wo es immer teuer ist. Erinnere dich an den Dieselpreis an der Autobahn und dann redest du plötzlich über gar nicht mehr, weil das ist dann für dich auch als Nutzer so ein No-Brainer, dass du vergisst, dass es so einfach ist.
Absolut. Und es ist ja auch dabei, sich in eine Richtung zu entwickeln, die gut ist, weil ich weiß nicht mehr, welcher Anbieter das war, aber es gab einen Anbieter, der sagt, also du kriegst bei uns einen günstigen Preis, ich weiß nicht mehr, ob das 29 oder 39 Cent war, egal wie du kommst. Also auch mit deiner Kreditkarte und auch wenn du keinen Vertrag bei uns hast, du kriegst es für 39 oder 29 Cent und aus die Maus. Und ich meine, das wird in diese Richtung hoffentlich jetzt gehen. Und konkurrenzbelebtes Geschäft. Schauen wir mal, wie das sein wird. Aber nochmal, es gibt kein Theater mehr mit Ladekarten. Du hast 3 oder 4 Ladekarten, kommst damit überall durch und fertig. Und klar, ist immer noch ein bisschen umständlicher als mit Benzin. Da gehst du einfach an die Tankstelle, siehst dann die Preise und tankst und bezahlst. Aber es ist nicht so, wie oft suggeriert wird in irgendwelchen Fernsehbeiträgen, die teilweise auch ziemlich alt sind und dann auch auf YouTube rauf und runter laufen, wenn die Leute sich informieren wollen und dann denken, oh Gott, das ist ja super kompliziert, der nimmt ja gar nicht. Nein, es funktioniert jetzt tatsächlich und es funktioniert auch gut. Es funktioniert noch nicht so, wie es sollte. Und die Preise sind auch teilweise nicht da, wo sie sein sollten.
Könnten.
Also, oder könnten. Ich wundere mich. Natürlich, wenn du so eine Ladesäule baust für 400 kW, das kostet Geld, so eine Ladesäule. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Und das wird natürlich über den Kilowattstundenpreis bezahlt. Aber dass du da teilweise 79 oder 89 Cent bezahlen musst, das ist einfach blödsinnig. Ist eine Frechheit. Ja, ist eine Frechheit. Punkt. Und auf der anderen Seite gibt's ja so Anbieter, und das gibt's halt auch, die für 29 Cent anbieten, und dann geht man halt dahin. Und da gibt's auch noch die entsprechenden Apps, wo man gucken kann und gut ist. Also, lasst euch da wirklich nicht ins Boxhorn lernen. Nee. Es ist längst nicht so kompliziert, wie oft gesagt wird. Kauft euch oder macht euch Verträge, die ja oftmals keine Grundgebühr haben. Bei Tesla zum Beispiel hast du eine Grundgebühr oder keine. Auf jeden Fall, wenn du die Grundgebühr bezahlst von 10 Euro, glaube ich, sind's, oder inzwischen sind's, glaube ich, so weniger, 5,99 oder keine Ahnung, ich bezahle sie ja nicht, dann hast du die gleichen Preise wie jeder Tesla-Fahrer. Und diese Ladesäulen sind auch zuverlässig mittlerweile. Also auch die ENBW-Ladesäulen sind zuverlässig und auch die EWE Go sind inzwischen zuverlässig. Früher war es ja so, dass sie oft aufgefallen sind. Bei Tesla hast du eine 95-prozentige Sicherheit, dass es funktioniert. Und bei Tesla sind es halt oft ab 4, ne, mindestens 3, 4 Ladesäulen, bis hin zu über 50 oder noch mehr Ladesäulen. Da hast du immer eine freie Ladesäule. Das andere, was auch immer gesagt wird, ja, aber dann ist sie belegt. Bei den großen Ladeparks. Aber die sind
10 Minuten wieder frei. Ja. Also das ist ja wirklich, der Durchsatz ist ja enorm. Also man muss natürlich einmal dieses Konzept verstanden haben, schnell laden. Also wenn ich in der Stadt, in München, mich auf den Parkplatz stelle oder bei dir in Stuttgart, dann stecke ich in der Regel Wechselstrom an. Das geht relativ langsam. Dann nutze ich die Zeit, um shoppen zu gehen oder meine Freundin zu besuchen, wenn ich denn eine habe und ich das für wichtig empfinde. Und die Alternative ist...
Du hast doch in jeder Stadt eine Freundin, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und die Alternative dazu ist Schnellladen. Da kommt Gleichstrom rein und das machst du in der Regel neuerdings auch an Parkplätzen. Das geht einfach schneller. Bist du da, du lädst nie von 0 auf 100. Man lädt immer zwischen rein. Auch das ist der große Unterschied zu tanken fahren, wo du wartest, bis es piept und dann fährst du an die Tankstelle. Du lädst, wenn du kannst. Mhm. Und dann machst du mal nur 10% rein. Oder mal 50 oder mal 70. Und dann braucht dein Einkauf länger, weil die Schlange so lang ist und plötzlich ist dein Auto voll und du wunderst dich. Und also dieses Konzept muss man schon einmal verinnerlicht haben und sich dem stellen möchten. Aber die Vorteile liegen dann halt einfach auf der Hand. Absolut. Erster Vorteil, es stinkt nicht und du atmest kein Benzol mehr ein.
Wie sagt Uwe Kröger, steht er, dann lädt er. Und genau so ist es. Und ja, wie gesagt, wenn ich nach Stuttgart fahre, suche ich nach einer Ladesäule. Die finde ich eher als einen Parkplatz. Und dann lade ich da und habe gleichzeitig meinen Parkplatz kostenlos. Und gut ist, also das funktioniert. Und ja, es ist mir schon passiert, dass ich an einen Supercharger gekommen bin und kurz warten musste, dass eine frei wird. Das gab es tatsächlich mal. Also ich glaube ein oder zwei oder dreimal, wenn ich auf Fernreise war.
Und am Wochenende?
Ja.
Weil dann alle unterwegs sind?
Ja, und ich habe das wirklich, sagen wir mal, dreimal erlebt. Und jedes Mal habe ich nicht länger gewartet als 5 bis 10 Minuten.
Fahr mal eine frei. Hier. Tank mal an im Inntal, an der letzten österreichischen Tankstelle, wenn du nach Deutschland willst.
Ja, stehst ja ewig.
Am Wochenende. Ja. Ja, oder auf der anderen Seite, wenn alle eine Vignette kaufen.
Okay. Absolut. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Sache ist die, wenn man sich jetzt ein Auto anschafft, gibt es Fördermöglichkeiten, gibt es inzwischen Preise, die sehr in Richtung Verbrennerautos geht. Wir haben insgesamt deutlich weniger Kosten im Verlauf des Betriebes des Autos. Man kann Gebrauchtwagen kaufen. Das Laden ist auch kein Problem mehr. Wirklich nicht. Ich fahre ja schon seit 2017. Als ich 2017 angefangen habe, gab es Supercharger in Deutschland. Es gab welche in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz. Es gab zum Beispiel keinen einzigen in Spanien. Also gar nichts. Und wenn man sich jetzt hier Karte anguckt, zum Beispiel auf Supercharge Info, dann sieht man, also es ist voll. Ja. Jetzt geht's gerade Richtung Osten. Das ist noch nicht so gut ausgebaut. Aber es ist inzwischen möglich, tatsächlich von Deutschland bis nach Ankara zu fahren mit Superchargern. Das funktioniert inzwischen. Also wirklich von Deutschland bis nach Ankara komme ich mit Superchargern. Ausschließlich Superchargern. Ich muss ja gar nicht ausschließlich mit Superchargern fahren. Gibt's noch andere Ladesäulen dazwischen. Aber mit Superchargern geht das mittlerweile bis nach Ankara. Und Polen wird gerade erschlossen und so weiter und werden ständig neue Säulen aufgebaut, neue Supercharger. Also, und das sind ja nicht nur die, Ionity macht das ja auch. Ja,
natürlich.
Und so weiter und so weiter. Also,
es also ich glaube, ich habe das hier, ich hatte dir das hier auch schon mal erzählt, aber mein Aha-Erlebnis war vor 6 Jahren, als ich A Better Route Planner damals rausgenommen hat, was damals ein Werkzeug war, um eben so Routen zu planen mit den deutlich weniger vorhandenen Ladesäulen. Ja. Und ich festgestellt hat, überall, wo ich bisher in Europa war, komme ich mit einem Elektroauto hin, das die Reichweite von einer Zoe hat. Das war für mich so ein, ach so, das geht ja, weil das war zu dem Zeitpunkt war natürlich, und du siehst auch heute, du siehst die Säulen ja nicht, du siehst die Ladesäulen ja nicht, wenn du nicht den Blick dafür hast. Du denkst, es gibt gar keine. Es gibt so viele Ladepunkte, das ist nicht zu fassen. Aber so, auch wenn man da mal nochmal Zweifel hat und sagt, aber ich würde doch unbedingt gerne nach Galizien fahren, nimm A Better Route Planner, nimm dein Auto, das du dir wünschst und sag, ich will da hinfahren und dann spuckt er dir die Route aus, sagt, wie viele Ladestopps du hast und dann wirst du sehen, ah ja, das geht ja, das dauert ja gar nicht länger und dann sind wir direkt wieder bei den Kosten.
Ich bin ja auch ab und zu mit meinem Wohnwagen unterwegs. Und wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, ich habe, wie gesagt, den kleinen Akku bei meinem Auto. Mhm. Ich könnte natürlich auch mit dem Model Y fahren, aber da habe ich das Problem, dass irgendwie während der Fahrt kein Strom in den Wohnwagen kommt. Das finde ich blöd, weil da ist der Kühlschrank, deshalb machen wir das nicht. Aber mit meinem 60 Kilowattstunden Akku, der jetzt 280.000 Kilometer drauf hat, komme ich mit dem Wohnwagen 1,6 Tonnen, ja, ungefähr 120 Kilometer. Also so wie früher die Zoe, also 120 Kilometer komme ich. Und ich bin damit in die Bretagne gefahren, ich bin damit nach Norwegen gefahren, ich bin damit über die Alpen nach Italien gefahren, ich bin damit bis nach in den Osten Europas gefahren. Es geht auch mit einem Auto mit der Reichweite von 120 Kilometern mit ausschließlich Superchargern oder fast ausschließlich. Einmal habe ich auf dem Rückweg in den Alpen, weil einfach da noch damals noch keine Supercharger in den Alpen groß waren, nur der oben auf dem Pass, musste ich einmal über die ENBW zwischenladen, ein paar Kilowattstunden, weil sonst hätte ich es einfach nicht geschafft. Die Entfernung war zu groß und die Steigung zu stark. Das hatte ich aber vorher schon gesehen und eingeplant. Und
immer in Sterzing laden, weil oben am Brenner lädt man nicht. Das ist totaler Schmarrn. Wieso ist denn da eine Ladestation?
So. Ich verstehe es nicht. Ja, das ist der nächste Punkt. Wobei ich hatte den großen Vorteil. Also wenn du mit einem normalen Elektroauto dahin fährst, ja, die ist ja ganz oben auf dem Berg. Mhm. So, du lädst das Auto auf 100%.
Nicht machen.
Nicht machen, weil wenn ich jetzt runterfahre,
möchte ich ja rekuperieren, und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, ich möchte meine Bremse schonen. Ich möchte einfach die Bremsen nicht benutzen. Die nutzen sich nämlich einfach nur ab, sondern ich will ja die Bewegungsenergie und die Höhenenergie, die ich da habe, also durch die Lageenergie heißt es ja. Mhm. Die Lageenergie möchte ich ja umwandeln in Strom. Und wenn der Akku aber schon voll ist, dann funktioniert die Rekuperation nicht. Das heißt, es bremst nicht mehr und es pumpt auch keinen Strom mehr in die Batterie. Bei meinem Auto, der ja eigentlich einen 75% Akku hat, aber den ich nur auf 60 laden kann, der rekuperiert weiter. Das heißt, ich kann dann sogar über die 100% drüber gehen. Also bei mir macht das dann durchaus Sinn, da oben zu laden, zumal man da schön auch essen kann und so weiter.
Mhm. Und das ist echt ein Edge Case.
Ja, absolut. Aber noch, wir haben gar nicht über Rekuperation gesprochen, weil das wird sehr unterschätzt und ich bin selber überrascht gewesen. Das ist jetzt schon 4-5 Jahre her. Da habe ich ja die Veranstaltung in Horb gemacht und da habe ich mal meinen Akku auslesen lassen. Das war, wie gesagt, vor 3-5 Jahren. Da hatte der vielleicht 200.000 oder 180.000 Kilometer auf der Uhr. Und dann wurde unter anderem auch der Wert gemessen oder ausgespuckt, wie viel Kilowattstunden ich denn durch Rekuperieren gewonnen habe.
Oh, nice.
Ja, und das war eine Zahl, die hat mich wirklich umgeschmissen. Also regelrecht umgeschmissen. Hätte ich nicht gedacht. Es waren damals, wie gesagt, vor ein paar Jahren, 10.000 Kilowattstunden, die der einfach produziert hat, die ich nicht bezahlt habe, sondern die er einfach produziert hat, um erstens mal für mich Ladekosten zu sparen und zweitens meine Reichweite zu erhöhen. 10.000 Kilowattstunden, inzwischen dürften es 15 oder 20.000 Kilowattstunden sein, die ich rekuperiert habe. Das kann halt kein Benziner und kein Diesel. Ich kann Bewegungsenergie oder Lageenergie, kann ich umwandeln in Strom und den in meine Batterie pumpen. Und gleichzeitig kann ich meine Bremsen schonen. Wie gesagt, bei 276.000, glaube ich, habe ich die Bremsen zum ersten Mal gewechselt. Bei 276.000. Und ich kenne Leute, die sind 300.000 Kilometer jetzt auf der Uhr und haben es immer noch nicht gewechselt. Also wundert mich zwar, weil ich bin jetzt auch nicht der große Bremser, aber manche sind wohl offensichtlich noch langsamer unterwegs als ich. Keine Ahnung. Aber auch die Rekuperation ist ein Riesending. Übrigens, in der Luftfahrt gibt es ja inzwischen auch Flugzeuge, die elektrisch fliegen. Haben wir ja auch mal hier im Podcast gehabt. Da bin ich mit einer Pipistrel geflogen. Das war in, wo war das? In Mannheim, glaube ich. Die dürfen noch nicht rekuperieren. Da hat einfach das Luftbundesamt gesagt, das ist uns zu gefährlich, das wollen wir nicht. Die dürfen nicht rekuperieren. Und das ist wirklich schade, weil gerade die Pipistrel wird eingesetzt für die Schulung von Piloten am Platz, die da Platzrunden fliegen. Das heißt, du startest, machst eine 90-Grad-Kurve nach links, steigst ein bisschen, machst nochmal eine 90-Grad-Kurve, fliegst dann ziemlich lang geradeaus und dann wieder zwei 90-Grad-Kurven, dann bist du schon wieder im Endanflug auf die Landebahn und dann fliegst du so im Kreis. Das heißt, du hast sehr lange Zeit, nämlich ungefähr die Hälfte der Flugzeit, bist du am Sinken und könntest da eigentlich rekuperieren. Yeah. Und das darfst du aber nicht. Und das darfst du nicht, weil das Luftfahrtbundesamt nee.
Das kenne ich nicht, haben wir noch nie
gemacht. Kenne ich nicht, wollen wir nicht. Ja, die haben halt die Angst, dass wenn du rekuperierst und also Energie fließt in die Batterie, dass die Batterie anfängt zu brennen. So, und das ist...
Aber das, wenn ich mir 100 Leben
die. Ja, aber man muss dazu aber auch eins sagen. Also es gibt nichts Schlimmeres in einem Flugzeug, als wenn es da vorne anfängt zu brennen. Also das ist auch beim Verbrennermotor so. Das ist wirklich eine Angst, die du als Pilot hast. Das sollte da vorne bloß nicht brennen, weil sonst hast du ein ernsthaftes Problem da im Cockpit und die Überlebenschancen sind relativ gering, wenn es da vorne brennt, weil da musst du halt möglichst schnell am Boden und wenn du aber möglichst schnell, dann kommt da noch mehr Luft in den vorderen Bereich. Das heißt, dann wird das Feuer erst recht da. Also es ist eine Scheißsituation. Die willst du tatsächlich nicht haben und natürlich sagt das Luftfahrtbundesamt, wir wollen nicht, dass es da vorne brennt, auf gar keinen Fall. So, ich hoffe, dass das irgendwann geändert wird, weil die Pipistrel hat dann ungefähr eine Flugzeit von 40 bis 50 Minuten. Die könnte man, glaube ich, auf über eine Stunde strecken, zumindest in dieser Konfiguration, dass man eben immer Platzrunden fliegt. Ist aber im Moment leider noch nicht der Fall. Also Rekuperation ist was wirklich Tolles und bei Autos funktioniert es und bei LKWs funktioniert es auch.
Oh ja.
Und zwar sehr gut, bei Schiffen noch nicht. Und es wird auch da nicht funktionieren. Also da gibt's auch Rekuperation tatsächlich bei Segelbooten. Da kann man den Motor auch dafür benutzen, wenn man im Segelbetrieb ist, Energie zu produzieren. Einfach
als man Dynamo den, quasi.
Als Dynamo, genau, mit dem Propeller. So wie ein Wasserkraftwerk. Das geht tatsächlich auch. Also es gibt auch Rekuperationen in der Schifffahrt, aber so, sage ich mal, bei normalen Motorschiffen geht es natürlich nicht. Aber bei Autos, und darüber reden wir ja vor allen Dingen, da funktioniert es und da hilft es tatsächlich auch echt weiter. Also Beispiel, wenn ich über den Schwarzwald fahre, kann man sich mal auf der Karte angucken, wenn ich dann oben bin, komme ich bis zur A5 Autobahn, ziemlich genau bis zur A5, das sind 20 oder 30 Kilometer, ohne auch nur eine Kilowattstunde zu verbrauchen. Ich wandle die Ladeenergie um, die geht dann in die Batterie, und wenn es dann in der Batterie ist, dann nutze ich es, um dann noch bis zur Autobahn zu kommen, und ich habe dann null Verbrauch zwischen Spitze vom Schwarzwald, Nordschwarzwald, bis zur A5. 30 Kilometer sind es, glaube ich, und verbrauche nicht eine einzige Kilowattstunde. Das macht Spaß. Also wenn man das
macht
so Spaß. Sieht,
leider, ja? Leider macht es Spaß, wenn man dafür einen Sinn hat.
Wenn man dafür einen Sinn hat, möglichst sparsam zu fahren. Ja, den muss man natürlich haben. Gut, wir machen für heute den Deckel drauf. Wir sind schon wieder weit über der Zeit, aber wir werden nochmal eine Folge produzieren zu diesem Thema. Die dritte Folge dann, wo wir über weitere Themen sprechen. Und uns mal die langfristigen Kosten anschauen, die Infrastruktur, die wir gerade haben. Wir haben es ja ein bisschen angesprochen, so, was die Verfügbarkeit von Ladestationen betrifft, im Vergleich auch zu Benzin- und Dieseltankstellen und was es so für Vorteile gibt, weil Ladesäulen machen nicht zu nachts um zwei, die sind immer offen, ne? Tankstellen nicht unbedingt. Versucht mal nachts zu tanken, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Okay, dann bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche. Sagen Tschüss und Bye-bye, Christian Wiesner und Jerome Brunel. Tschüss!
Tschüss, danke fürs Zuhören.